Johannes hat sein Evangelium aus einem sehr wichtigen Grund geschrieben. Und diesen Grund schreibt er in Kapitel 20, Abvers 30 und 31. Noch viele andere Wunderzeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind niedergeschrieben worden, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist die ganze Motivation von Johannes, dies aufzuschreiben. Und Johannes ist ein brillanter Erzähler. Er ist kein Erfinder dieser Geschichte. Auch wenn er die Freiheit durch den Heiligen Geist bekommt, nicht jede Tatsache chronologisch einzuordnen, heißt es nicht, dass er das Narrativ schafft. Er lässt Jesus zu Wort kommen. Jesu Worte sind es, die du hören sollst und an die du glauben sollst. Jesu Wirken und Werk soll klar aufgezeigt werden, dass du ganz klar erkennst, dass er der Messias ist, der Gesandte Gottes. Das ist die Motivation, das ist der Antrieb von Johannes und das steht über unserer Predigtreihe zu Johannes. Dass wir Jesus hören, Gottes Wort hören und an ihn glauben. Und der du an Gott glaubst, dein Glaube soll gestärkt werden und deine Freude in Christus soll gestärkt werden, indem du auf Jesu Worte hörst und ihn weiterhin Glauben schenkst und dein Glaube tiefer wird. Der Predigttext heute ist Johannes Kapitel 8, die Verse 48 bis 59. Es ist der Schluss einer Rede, die es in sich hat. Es ist der Schluss einer Rede, die uns deutlich einen zweifachen Ausgang von Menschen zeigt. Menschen, die an Jesus glauben, die sein Wort gehört haben, die seine Rede gehört haben und die ihm vertrauen. Und Menschen, die nicht verstanden haben, worum es geht. Nicht nur das, sondern sie konstruieren ihre eigene Wahrheit, eigentlich Lüge. Und sie gehen dadurch verloren. Und das Thema heute ist, dass die Freude echter Kinder Abrahams sich dadurch bestätigt im Glauben und in der Freude an Jesus Christus. Das Thema heißt die Freude echter Kinder Abrahams und es sind zwei Punkte. Der erste, dass echte Kinder Abrahams sich an der Wahrheit erfreuen und der zweite Punkt, dass echte Kinder Abrahams sich an Jesus freuen, denn er schenkt ihnen ewiges Leben. Johannes 8, ab 48. Da gaben ihm die Juden zur Antwort, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen bösen Geist hast. Jesus antwortete ihnen, ich habe keinen bösen Geist, sondern ehre meinen Vater, doch ihr entehrt mich. Ich aber sorge nicht für meine Ehre, es ist einer da, der sorgt und Gericht hält. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht sehen. Da entgegneten ihm die Juden, jetzt erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du behauptest, wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht schmecken. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der doch gestorben ist? Und auch die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so wäre meine Ehre nichts. Nein, mein Vater ist es, der mich ehrt. Derselbe, von dem ihr behauptet, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, dass ich ihn nicht kenne, so würde ich euch gleich sein, nämlich ein Lügner. Doch ich kenne ihn und bewahre sein Wort. Euer Vater Abraham hat frohlockt, dass er meinen Tag sehen sollte, und er hat ihn gesehen und sich gefreut. Da sagten die Juden zu ihm, du bist doch nicht 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Lieber Vater, wir freuen uns, dass du heute zu uns durch dein Wort sprichst. Danke, dass wir heute deine Wahrheit hören dürfen und dadurch jeder Lüge entgegentreten können. Danke für den Heiligen Geist, der uns in aller Wahrheit leitet. Öffne bitte unsere Ohren und Herzen, damit wir ermahnt und erbaut werden und zugerüstet werden in der Nachfolge. Und dies bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Jesus beginnt seine Rede in Vers 12 und offenbart sich den Leuten und sagt, ich bin das Licht der Welt. und zeigt ganz deutlich, dass die, die an ihn glauben, auch von diesem Licht erleuchtet werden und nicht sterben werden in Ewigkeit. Jesus sagt ihnen, dass der, der an sein Wort glaubt, befreit wird und dass sein Wort Wahrheit ist und dass die Wahrheit sie frei machen wird. Die jüdischen Gelehrten, Pharisäer widersprechen ihm oder widerstehen ihm und sagen ihm, dass sie noch niemandes Knechte waren. Warum sollen sie nun befreit werden? Jesus zeigt ihnen ganz deutlich auf, dass sie biologisch gesehen natürlich Kinder Abrahams sind, Nachkommen Abrahams. Aber sie sind keine echten Nachkommen Abrahams, weil sie nicht an ihn glauben, denn Abraham glaubte an ihn. Und deswegen sind sie Kinder des Teufels. Denn wenn sie wahre Kinder Abrahams wären, hätten sie an ihn geglaubt. Und so geht es hin und her. Jesus offenbart sich ihnen immer mehr und zeigt ihnen ganz deutlich, dass er der Messias ist. In dem Textabschnitt, den wir heute vor uns haben, wird er am deutlichsten, dass er Gott ist. Und sie bringen die verschiedensten Argumente und versuchen, ihn in die Irre zu leiten, versuchen, ihm zu widersprechen. Und nachdem dies alles nicht klappt, welche Argumente bleiben dir? Ich weiß nicht, wie oft ihr Debatten führen musstet oder diskutiert habt. Aber es gibt immer so einen Punkt, wenn man mit jemandem argumentiert, und da meine ich nicht öffentliche Debatten oder Diskussionen, die man vor anderen führt, sondern auch zwischenmenschliche, wo du vielleicht mit einem Klassenkameraden argumentierst oder mit dem Ehepartner oder in der Gemeinde mit jemandem oder auch mit Nichtgläubigen auf der Straße. Es gibt so einen bestimmten Punkt, wenn die Argumente ausgehen, und dann könnte man an der Stelle die Debatte beenden und sagen, okay, weiter geht's nicht. Oder es gibt noch so ein hässliches Werkzeug, das man einsetzen kann, und zwar der persönliche Angriff. All die Argumente sind zu Ende. Was bleibt nun? Was kann man dieser Person entgegnen? In diesem Fall, Vers 48, entscheiden sich die Juden, die jüdischen Gelehrten dazu, ein rassistisches und ein äußerst hässliches Argument zu bringen. Jesus ist ein Samariter und ist besessen. Alles andere hat nicht funktioniert. Was bringen sie nun als Antwort? Und die Nachfahren Abrahams stehen vor dem Sohn Gottes und bezichtigen ihn zweier Dinge, dass er ein Samariter ist und einen Dämon hat. Und was sie damit tun ist, sie konstruieren ihre eigene Wahrheit, die eigentlich eine Lüge ist. Sie versuchen, sich damit loszusprechen von dem, was Jesus ihnen gesagt hat. Als Samariter müssten sie gar keinen Umgang mit ihm haben, müssten gar nicht auf seine Worte eingehen. Und nicht nur das, wenn er ein Samariter ist, dann muss es ja doch irgendwie eine Erklärung geben für dieses komische Übernatürliche, und das können sie mit einem Dämon erklären. Es ist schrecklich, was sie hier tun. Und in diesem ganzen Abschnitt geht es wirklich darum, dass Jesus ihnen offenbart, wie sie in ihrem Lügenkonstrukt weiter und weiter graben und deswegen gar nicht zur Wahrheit vordringen können, weil sie in ihrem eigenen Lügenkonstrukt gefangen sind, weil sie verblendet sind. Und sie sind Erfinder eigener Realität. Und das, was sie sagen, auch wenn nicht alle von ihnen das geglaubt haben, weil sie wussten, wer Jesus ist, haben doch dies als Ausrede genommen, um nicht mit dem echten Sohn Gottes nicht nur zu sprechen, sondern auf ihn einzugehen, geschweige denn an ihn zu glauben. Jesus antwortet ihnen: Ich habe keinen bösen Geist, sondern ehre meinen Vater, doch ihr entehrt mich. Ich aber sorge nicht für meine Ehre, es ist einer, der sorgt und Gericht hält. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht sehen. Das ist eine wunderbare Entgegnung. Es wird absolut nicht hässlich. Jesus hätte hunderte Argumente gegenüber diesem verdrehten Geschlecht zu bringen, Tausendes in ihre Richtung zu sagen. Er entgegnet ihnen mit der Wahrheit. Wie kann ich einen bösen Geist haben? Ich ehre den Vater, ich ehre Gott den Vater, und ihr entehrt mich. Und er zeigt deutlich den Zusammenhang. Auch wenn Jesus auf Erden nicht seine Ehre gesucht hat, denn er hat dieses perfekte Leben gelebt, in völliger Hingabe zu seinem Vater, in völligem Gehorsam gegenüber seinem Vater, doch ist er auch weiterhin Gott. Und das ist dieses wunderbare Geheimnis. Und deswegen bezieht er nicht nur, dass sie den Vater nicht ehren, sie entehren auch ihn nicht. der Gott ist. Mein Vater ehrt mich. Und er wird eines Tages Gericht halten. Ihr versucht jetzt, das Gericht schon hier zu haben, mit mir. Was ihr aber nicht versteht, ist nicht, dass Gott auf der Anklagebank sitzt, nicht der Sohn Gottes auf der Anklagebank sitzt. Nein, das bist du, der diese falsche Realität erschaffen hat. Der sich nicht mit dem Sohn Gottes beschäftigen möchte. Der dem Sohn Gottes etwas entgegensetzt, sprechen möchte. Wer mein Wort bewahrt, wird den Tod in Ewigkeit nicht sehen. Und wir sehen sehr deutlich, wie Johannes Jesu Worte immer wiederholt, was das ewige Leben angeht, und zeigt, wie viele Umschreibungen es für das ewige Leben gibt. Es ist im Licht wandeln. Es ist an Jesu Worten vertrauen. Es ist Jesu Worte bewahren, wie in diesem Fall. Er wird den Tod in Ewigkeit nicht sehen. Und für das Johannesevangelium ist der Tod wirklich nur so ein kleiner zeitlicher Einschnitt. Er wird nicht groß beleuchtet. Denn es gibt eine viel größere Realität, die auch diese Menschen, die vor Jesus stehen, nicht akzeptieren wollen. Dass der Tod, auch wenn er für den Menschen nicht nur grausam ist, sondern Menschen sterben und sind über einen langen Zeitraum tot, so ist er doch in dem Zusammenhang für einen Gläubigen nur ein kurzer Augenblick. Denn als nächstes ist er bei dem Herrn. Und nicht nur das, wir glauben ja auch an die Auferstehung und glauben an das ewige Leben. Dass der Tod, auch wenn er ein Einschnitt ist, nichts ist im Vergleich dazu, was wir in Ewigkeit mit Jesus haben. Die, die sein Wort bewahrt haben. Und Jesus möchte sie zu dieser Freude führen. Er offenbart ihnen das mit diesen großen Worten. Hört auf meine Worte und bekommt dadurch Leben. Sie entgegnen ihm, Vers 52. Jetzt erkennen wir, dass du einen bösen Geist hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du behauptest, wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht schmecken? Und was sie hier nicht verstehen ist, dass die Propheten, die alle gestorben sind und die Erzväter, nicht selbst Worte des ewigen Lebens hatten, sondern an Worte des ewigen Lebens geglaubt haben. Dass Abraham nicht Worte des Lebens sprechen konnte, sondern er die Worte des Lebens gehört hat und an sie geglaubt hat und deswegen in Ewigkeit lebt, auch wenn er gestorben ist, aber er selbst nicht das Leben in sich hatte. Und auch die ganzen Propheten haben auf einen viel größeren gedeutet. Nicht auf einen großen Propheten, sondern auf den, der das Leben selbst ist, nämlich Jesus Christus. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der doch gestorben ist? Und auch die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Ja, Mose ist gestorben. Und auch der größte aller Propheten, Johannes der Täufer, ist gestorben. Aber was macht diesen Propheten so besonders, der vor ihnen steht? Was macht ihn so größer als alle anderen? Warum wird der weiterleben, der an seine Worte glaubt? Und Jesus entgegnet dieser falschen Realität und zeigt ihnen ganz deutlich auf, dass er sich nicht mit Abraham und Mose in eine Linie stellt, auch wenn er natürlich ein Nachfahre Abrahams ist nach dem Fleisch, sondern er größer ist als Abraham, denn Abraham hat an ihn geglaubt. Als Nachfolger Jesu werden wir in Situationen kommen, in denen Menschen uns gegenüberstehen, die auch alle möglichen Anschuldigungen haben. Auf der einen Seite haben wir große Kämpfe in der Gemeinde Jesu und die werden auch hässlich, hin bis zu persönlichen Angriffen. Aber es geht auch um diese Welt, die gegen Gott geht, der wir Wahrheit bringen wollen. Die Menschen, die wir lieben, die nicht errettet sind, die das ewige Leben nicht in sich haben, denen wir Wahrheit bringen möchten. Und die meisten davon, und nicht nur die meisten, sondern alle, die nicht an Jesus glauben, sind in irgendeiner falschen Realität gefangen, die sie entweder selbst konstruiert haben oder sich von anderen konstruieren lassen. Und wie begegnen wir dieser Welt, in der es nicht nur hässlich werden kann, sondern die Welt, die gegen uns steht, feindlich gesinnt im Hinblick auf den Glauben, im Hinblick darauf, dass Christen behaupten, wirklich die Wahrheit zu kennen, die Wahrheit zu lieben und die alleinige Wahrheit zu haben, nicht weil sie Christen sind, sondern weil sie an Christus glauben, der allein die Wahrheit besitzt. Und da dürfen wir von unserem großen Meister lernen. Es geht nicht darum, dass wir jede Debatte gewinnen. Es geht nicht darum, dass wir jedes Mal die perfekten Worte haben. Jesus hatte es. Von ihm können wir auch lernen, wie wir Debatten zu führen haben oder wie wir deutlich machen können, Menschen, die völlig verdreht denken, was Wahrheit ist. Und doch, was viel größer ist, und das zeigt Jesus auch, sie sollen nicht nur auf seine Worte achten, die er ihnen entgegensetzt, sondern er zeigt ihnen deutlich, wie sein perfektes Leben ausgesehen hat. Er ehrt den Vater. Sie hätten nur beobachten müssen, wie er lebt und hätten darauf ganz deutlich schließen können, dass er weder ein Lügner sein kann, noch ein von Dämonen besessener Mensch, sondern er sucht die Ehre des Vaters, von dem sie behaupten, er wäre ihr Gott. Er lebt es mit seinem Leben vor, in einer völligen Nachfolge. Und deswegen für dich, der du vielleicht nicht immer die richtigen Worte hast oder nicht weißt, was zu entgegnen ist. Wahrheit zu leben bedeutet nicht immer nur Wahrheit zu sagen, sondern wirklich in ihr zu leben, deutlich zu machen, was der Unterschied ist. Gott zu ehren und seinem Wort zu gehorchen, auch wenn das nicht immer danach aussieht, dass es gut ist oder richtig oder wir hinterfragen, was Gott tut. Es ist genau das, in der Wahrheit zu leben und Gott zu ehren. Das bedeutet, für die Wahrheit einzustehen. Und dann natürlich auch gerüstet zu sein, deutlich Menschen zu entgegnen und ihnen aufzuzeigen, dass sie in falschen Realitäten leben. Dass sie Konstrukte aufgebaut haben, die brüchig sind, die Sandburgen sind, die völlig untergehen, weil es einen gibt, der Gericht hält. Und das sind nicht wir, die wir dann auf der Anklagebank sitzen, sondern es ist Gott, der auf dem Richterstuhl sitzt und Menschen anklagen wird. Und auch die hier vor Jesus standen. Jesus antwortet: Wenn ich mich selbst ehrte, so wäre meine Ehre nichts. Vers 54. Nein, mein Vater ist es, der mich ehrt, derselbe, von dem ihr behauptet, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, dass ich ihn nicht kenne, so würde ich euch gleich sein, nämlich ein Lügner. Doch ich kenne ihn und bewahre sein Wort. Und Jesus entlarvt sie hier ganz deutlich und zeigt ihnen auf, dass nicht er Falschbehauptungen aufstellt, sondern sie. Und das zeigt er, indem er ihnen deutlich macht, dass wenn er sich selbst ehren würde, wenn er seine eigene Ehre hier auf Erden suchen würde, wäre das ein falsches Zeugnis. Was er aber getan hat, ist, Gott zu ehren, Gott seinen Vater zu ehren und ihn dadurch zu verherrlichen. Und nicht nur das, er sagt, dass er ihn dadurch auch kennt. Und das war ein Riesenaffront für die Juden, denn sie kannten das von den Propheten. Jesaja schreibt, dass ein Mensch von unreinen Lippen ist. Wir lesen immer wieder nach der Suche nach Gott und nicht nur das, sondern dass Gott sich einem völlig offenbart. Und selbst wenn wir Gott kennen, und das tun wir ja als Kinder Gottes, so können wir ihn nicht vollkommen erfassen, ihn nicht vollkommen erkennen. Unser Wissen und unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Hier steht einer, der aber deutlich sagt, dass er Gott im Ganzen kennt. Nicht wie die Propheten, die Stückwerk bekommen haben, nicht wie die Erzväter, die eine gewisse Vorausschau hatten. Hier steht einer vor ihnen, der Gott persönlich nicht nur kennt, sondern selbst Gott ist. Und so kommen wir zu dem Punkt, warum wir Freude haben sollen. Wir Freude an Jesus haben sollen, der uns ewiges Leben schenkt. Nämlich geht es hier darum, dass die Debatte so aufgebaut ist, dass sie ihn mit Abraham locken wollen. Wir hatten das schon an einer anderen Stelle in Johannes, als es darum ging, dass die Juden ihn bezichtigen wollten, will er etwa hier gegen Mose gehen? Ist er etwa größer als Mose? Kapitel 5. Und Jesus zeigt ihnen deutlich, nicht nur, dass er größer ist als Mose, sondern wenn sie Mose gehorcht hätten, wenn sie auf Mose hören würden, wenn sie das, was Mose prophezeit hat, geglaubt hätten, wären sie bei Jesus rausgekommen, hätten sie an Jesus geglaubt. Jesus ist nicht nur größer als Mose, Jesus hat Mose gesagt, was er über ihn zu prophezeien hat. Nun kommt Abraham ins Spiel, der Erzvater. In ihm sollen die Nachkommen gesegnet werden. Er trägt diesen Segen. Und nun stehen die Nachkommen Abrahams nach dem Fleisch vor dem Segen Abrahams, der echte Nachkommen Abrahams schafft. Und sehen nicht, dass nicht die biologische Linie sie gesegnet hat, sondern der große Segen vor ihnen steht, den sie ablehnen und damit verloren gehen. Und Jesus gibt ihnen auch recht. Euer Vater Abraham, Vers 56, natürlich nach dem Fleisch, hat frohlockt, dass er meinen Tag sehen sollte, und er hat ihn gesehen und sich darüber gefreut. Nun gibt es eine große Debatte, wann Abraham dies gesehen hat und wie er es gesehen hat, und die Bibel schweigt über dieses Ereignis, wann und wie Abraham den Tag Jesu gesehen hat. Aber eins ist Fakt, er hat ihn gesehen, und was noch viel größer ist, er hat sich darüber gefreut. Gott hat Abraham etwas Großartiges geschenkt, und zwar, dass er den Tag Jesu sehen durfte, und das hat ihn voller Freude gestimmt. Euer Vater Abraham hat meinen Tag gesehen. Auch die Juden haben darüber nachgedacht, wie viel Gott eigentlich Abraham offenbart hat. Denn das, was wir in der Bibel lesen, ist ja das eine. Das hat Gott uns offenbart, damit wir deutlich erkennen, wer er ist, was er tut und wie er handelt. Es ist aber auch viel mehr geschehen, so wie wir auch am Anfang gelesen haben, Johannes 20. Johannes sagt, Jesus hat viel mehr Wunder gemacht. Sie sind nicht aufgeschrieben. Es ist auch nicht Not, dass wir da irgendwie dahinter forschen, denn Gott in seiner Souveränität hat uns so viel gegeben, dass wir ihn erkennen können und nach seinem Willen leben können. Es ist aber auch viel mehr passiert. Genauso auch mit der ganzen anderen Geschichte, mit der Geschichte Abrahams. Nicht alles, was Abraham mit Gott erlebt hat, ist in der Bibel aufgeschrieben. Und so haben auch die Juden damals und die Schriftgelehrten, da gibt es so einige Überlieferungen, darüber diskutiert und debattiert, wie viel hat Abraham eigentlich schon über Gott gewusst? So ganz am Anfang. Er hat nämlich immer wieder mit ihm gesprochen. Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Wie viel wusste Abraham, was kommen soll? Und einige der jüdischen Schriftgelehrten kamen zum Entschluss, dass Gott Abraham das messianische Zeitalter gezeigt hat. Und Abraham es deutlich sehen durfte oder vage. Und er in dieses nicht nur Geheimnis, sondern in diese Offenbarung schon mit reingenommen worden ist. Und darauf bezieht sich Jesus, aber er sagt nicht, dass Abraham einfach das messianische Zeitalter gesehen hat, sondern Jesus sagt, er hat meinen Tag gesehen. Und was Jesus deutlich macht ist, und das sehen wir jetzt durch die ganze Rede, am Anfang sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und fängt mit den Ich-Bin-Worten an, die natürlich ja immer mit einem Bild zusammenhängen, die man vielleicht auch anders interpretieren könnte. Jesus wird aber in dieser Rede immer deutlicher und es kristallisiert sich heraus, wer er wirklich ist. Und zwar in diesem Fall sagt er ihnen ganz deutlich, ich bin der Messias. Abraham hat nicht irgendein messianisches Zeitalter gesehen. Abraham hat nicht irgendeinen Tag gesehen. Er hat meinen Tag gesehen. Er hat den Tag des Messias gesehen, der auf diese Erde kommt, Gott und Mensch. Und als er das gesehen hat, frohlockte er, freute er sich. Denn dadurch ist Heil widerfahren. Jedem Menschen, der da glaubt. Und hier wird schon sehr deutlich, wie die Juden dann darauf reagieren. Jesus offenbart ihnen dieses gewaltige Geheimnis. Er zeigt ihnen die größere Realität. Was ist nun ihr Argument? Vers 57. Da sagten die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Und hier sehen wir, exakt das, was immer wieder schon in Johannes deutlich wird. Menschen, die nicht nur blind sind für das, was Jesus gesprochen hat, für sein Wirken. Sie waren blind für seine Wunder, die er getan hat. Und sie haben eine völlige Verblendung, dass es noch eine weitere Welt gibt, die viel mehr offenbart. Hier steht ein Mann, etwa im Alter von 30 Jahren, und erzählt ihnen, von diesem Ereignis, das Abraham hatte, den Tag, den er gesehen hat. Und sie entgegnen ihm, du bist doch etwa nicht, also wie kannst du das gesehen haben? Du bist nicht mal 50 Jahre. Man kann das in mehrere Richtungen deuten. Was die Juden aber hier machen, ist einfach ein pragmatisches und ein rationales Argument, könnte man sagen. Sie schauen sich diesen jungen Mann an und hinterfragen, wie er das mit so einer Festigkeit sagen kann, dass Abraham seinen Tag gesehen hat. Und hier kommt das, was sie erschüttert. Vers 58. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. An vielen anderen Stellen sagt Jesus das in einer etwas kryptischen Weise. Er erklärt ihnen deutlich, dass er vom Vater ist, dass er aus dem Himmel ist. Er nutzt Begriffe, die auch für uns heute schwierig sind, ganz einzuordnen. Doch jeder Christ und jeder, der vom Heiligen Geist erleuchtet worden ist, weiß, was Jesus damit gesagt hat. Die Bibel offenbart es deutlich, dass auch die anderen Begriffe, die Jesus nutzt, dass er und der Vater eins sind, dass er vom Vater kommt, dass er aus dem Himmel ist, ganz deutlich offenbaren, dass Jesus Gott ist, dass dieses wunderbare Geheimnis gelüftet ist. Hier wird es endgültig gelüftet. Und jeder, der behauptet, dass Jesus nie gesagt hat, er wäre Gott, hat noch nie diese Stelle gelesen. Diese Stelle offenbart uns dieses große Spannungsfeld. Sie stehen vor dem Mensch Jesus, diskutieren mit ihm über sein Alter, über seine Herkunft und verstehen nicht, dass dieser Mensch, der vor ihnen steht, auch Gott ist. Dass dieses wunderbare Geheimnis in dieser einen Person vor ihnen steht, den Abraham gesehen hat. Und für die Juden war es ein Riesenangriff. Es behauptet einer, er ist Gott. Die Moslems haben ein Riesenproblem, der Islam, mit der Person Jesus Christus, weil als Prophet können sie ihn irgendwie noch einordnen. Aber dass er auch Gott ist, wie soll das gehen? Wie soll Gott einen Sohn haben? Nicht nur das, Jesu ganzes Benehmen, Jesu Wirken, sieht immer nicht danach aus, dass er irgendwie göttlich ist. Sie sind dafür verblendet und jeder andere Mensch, egal welcher Religion er angehört oder egal welchem Konstrukt er angehört, ist dafür verblendet, dass Jesus in seiner Erscheinung als Mensch ganz deutlich den Willen des Vaters gelebt hat, dass er im völligen Gehorsam gegenüber Gott stand, um ein perfektes Leben für uns zu leben, damit wir durch ihn gerettet werden, dass einer für die Sünden der anderen stirbt, für alle Sünden stirbt. Und dass wir hier in ein Geheimnis mit hineingenommen werden und in ein Spannungsfeld, das für das menschliche Verständnis nicht völlig zu begreifen ist. Gott wird Mensch. In Hebräer lesen wir in Kapitel 2, ab Vers 16, über Jesus. Denn es sind ja nicht Engel, deren er sich anzunehmen hat, sondern die Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Und daher musste er in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester Gott gegenüber, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn eben deshalb, weil er selbst Versuchung erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Und der Autor des Hebräerbriefes zeigt uns deutlich auf, warum unser Erlöser Mensch und Gott sein musste. Gott, weil kein anderer Sünden vergeben kann, und Gott, weil niemand anderes den Tod besiegen kann, außer Gott allein. Gott, weil niemand anderes rechtfertigen kann. Gott, weil niemand anderes uns die Sohnschaft schenken kann. Und auf der anderen Seite Mensch, wie es Hebräer deutlich gemacht hat, damit einer seinen Brüdern gleich wird, in allem. Und jede Versuchung erleidet und sich unter das Gesetz stellt, doch ohne die Sünde und ein perfektes Leben lebt und deutlich macht, dass einer überwunden hat, dass es einen besseren Adam gibt als den ersten und nicht nur das, dass wir einen Hohepriester haben, der nun für uns eintritt vor Gottes Thron, der sein Volk erlöst hat und wir uns dadurch an ihm freuen dürfen. Dies ist das große Geheimnis, das Jesus dem Volk hier offenbart. Deutlicher kann es nicht werden. Bin ich. Und was Jesus hier macht ist, das könnt ihr gerne Jesaja 40 und die folgenden Kapitel lesen, in denen Gott gegen alle Götter spricht und ganz deutlich wird, dass bevor irgendwas geschaffen worden ist, er war. Bevor irgendein Götze irgendwann mal errichtet worden ist, war Gott und hat die Welt erschaffen. Israel hat er gerettet, damit sie erkennen, dass es nur einen Gott gibt, und zwar ihn. Und all diese Stellen, ab Jesaja 40, die große Schrift Gottes, ist hier in dem einen Satz zusammengeführt. Dieser Mensch und Gott steht vor den Schriftgelehrten, stellt vor der jüdischen Elite der damaligen Zeit und offenbart ihm ganz deutlich, dass dieser Gott nun vor ihnen steht und ihnen Rettung bringen möchte. Ihre Reaktion? Vers 59. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Und falls jemand noch irgendwie ein Fünkchen an Unglauben hat oder Kritik, dass Jesus hier an der Stelle einfach grammatikalisch irgendwie nicht ganz richtig gesprochen hat, die Reaktion der Menschen zeigt ganz deutlich, dass er behauptet hat, er ist Gott. Sie heben nämlich die Steine auf. Das tust du nicht bei einem grammatikalischen Fehler. Das tust du, wenn einer behauptet, er ist wahrhaftiger Gott. Und sie zeigen ganz deutlich, dass sie mit ihren Lügen am Ende sind, mit all ihren Konstrukten, und das Einzige, was übrig bleibt, ist, um nicht mehr auf diesen Gott und Menschen zu hören, der vor ihnen steht, ist, ihn umzubringen. Nicht nur das, einige von ihnen waren sich sicher, dass er Gott gelästert hat. Und Johannes zeigt hier sehr deutlich den zweifachen Ausgang von dem auf, was wir schon immer wieder in Johannes gesehen haben. Jesus spricht Worte des Lebens. Jesus spricht das Evangelium deutlich aus. Und es gibt Menschen, die sein Wort hören, die erleuchtet werden von dem Licht, die an sein Wort glauben, die seinem Wort Vertrauen schenken, die seine Worte bewahren. Und sie werden gerettet. Es gibt aber Menschen, sie hören diese Worte und werden es nicht erkennen und gehen nicht nur gegen Gottes Sohn, sondern gehen auch ins Verderben. Augustinus schreibt es sehr treffend. Als Mensch flieht er von den Steinen, aber wehe dem, vor dessen steinernem Herzen Gott flieht. Und das ist das, was wir wirklich begreifen müssen, liebe Geschwister, und die, die es aber auch noch nicht kennen. Das ist das Gewaltige an Gottes Wort. Er hat dein steinernes Herz genommen und hat es zu einem Fleischhandel gemacht. Er hat unsere steinernen Herzen rausgerissen und wurde für uns getötet, damit wir leben können. Die wir auf ihn Steine werfen wollten. Und nicht nur das, die Gemeinde Jesu wird weiterhin genau diesen Angriffen ausgesetzt. Denn wir wollen für die Wahrheit einstehen, wir wollen die Wahrheit den Menschen bringen. Und wie sie den Meister verfolgt haben, so werden sie auch seine Nachfolger verfolgen. Und so gibt es heute an vielen Orten Menschen, die an Jesus gläubig sind, seine Nachfolger, die genau für die Wahrheit einstehen und dafür auch sterben. Weil die Menschen, die der Lüge angehören, nicht auf sie hören wollen. Das, was Gott spricht. An diesem Tag entfernt sich Jesus noch. Und auch das zeigt nochmal deutlich seine Souveränität. Wer von uns kann einfach einer Steinigung entfliehen? Es gibt vielleicht ab und an irgendwie eine Rettung in letzter Sekunde, aber er geht hier einfach mitten durch. Und zeigt ganz deutlich, dass er den Tag bestimmt hat, an dem er für die Sünden der Seinen sterben wird. Es ist nicht der Tag, an dem die Juden es gedacht haben. Es ist der Tag, den Gott vor alle Zeiten, noch ehe Abraham war, noch ehe die Welt war, vorher bestimmt hat, an dem er dieses große Werk tun wird. Auch in dieser einen kleinen Situation, in der Jesus einfach weggeht, zeigt er ganz deutlich, dass er alles unter seiner Hand hält. Dass er zu jeder Zeit die Kontrolle hat. Auch in dieser großen Debatte, die irgendwie verloren scheint. Die Menschen haben nicht an ihn geglaubt. Sie haben die Steine gehoben. Jesus zeigt deutlich, dass er Herr ist. Auch in dieser Situation. Denn Menschen werden gegen ihn gehen und werden nicht gerettet werden. Und das ist auch eine harte Realität. Aber da es heute noch heißt, der du noch nicht gerettet bist, glaube den Worten Jesu und du darfst gerettet werden. Was heißt das nun für uns? Auf der einen Seite dürfen wir uns an der Wahrheit erfreuen, die Jesus uns gegeben hat. Und wir müssen für diese Wahrheit einstehen. Deswegen hassen wir als Kinder Gottes die Lüge. Lügen, die erzählt werden, egal ob es in den Medien ist, Lügen von Politikern, Lügen in unserem eigenen Leben. Wir müssen alles abtun, Lügen von anderen Religionen. Wir müssen ihnen widerstehen, nicht einfach nur, weil Wahrheit so etwas Gutes ist und Wahrheit ein Wert ist. Nein, weil es die Realität bestimmt, in der du lebst. Weil es dafür bestimmend ist, ob du auch wirklich wahrhaft glauben kannst. Denn wenn du verblendet bist, kannst du nicht Gott erkennen. Und dafür stehen wir ein. Und das andere ist, nehmen wir Abraham zum Vorbild, indem wir auf Jesus geschaut hat. Er hat im Glauben den Tag Christi vor sich gesehen und hat sich gefreut. Und das ist nicht nur einfach ein kurzes Jauchzen gewesen. Das Wort hier ist ein sehr starkes. Das bedeutet wirklich, dass er gejubelt hat. Wir dürfen auf den Tag Christi zurückblicken, der geschehen ist. Jesus ist gestorben und auferstanden und sitzt zur Rechten Gottes, regiert. Und es gibt aber auch einen Tag, auf den wir uns freuen. Auf den Tag seiner Wiederkunft. Und dies sollen wir genauso wie Abraham einst vorausschauend genau auch jetzt tun. Wir sollen auf diesen Tag blicken und uns freuen, dass unser Herr wiederkommt. Dass wir nicht nur für jetzt leben und auch nicht einfach nur um irgendwelche Debatten und Argumente hier auf Erden zu gewinnen, sondern wir dafür leben, unseren Herrn und Heiland persönlich von Angesicht zu sehen und sich in Ewigkeit an ihm zu erfreuen. Das soll unsere Freude sein. Das soll unseren Glauben bekräftigen. Hebräer Kapitel 2, Vers 12. Das war Jesu Motto hier auf Erden, im Hinblick auf seinen Vater. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und das ist nun auch unser Motto. In der Gemeinde der erretteten Kinder Gottes freuen wir uns über den, der sich uns geoffenbart hat, der uns aus der Lüge ins Licht gebracht hat, der unsere steinernen Herzen genommen hat und sie zu fleischernen gemacht hat. Und dies wollen wir auch heute gleich im zweiten Teil tun, durch das Abendmahl, indem wir diesen Tod des Christus verkünden und sein Auferstehen und uns daran freuen, dass wir dadurch gerettet sind. Liebe Geschwister, freut euch auf Jesus und bleibt in der Wahrheit bestehen. Amen.